was der selige Herr Kuhnau an musikalischen Kirchenstücken seit anno 1701, als er Kantor und Direktor Musices all hier worden, komponiert, mag wohl schwerlich zu zählen sein, gestalt er bei seinen häufigen musikalischen Aufführungen sich fremder Komposition niemals oder doch gar selten bediente. Hingegen hat er mit seiner eigenen Arbeit anderen vielfältig aushelfen müssen, und er wird deshalb das Orakulum nicht nur der Stadt, nicht nur ganz Sachsens oder Deutschlands, sondern von ganz Europa genannt. Deshalb wird der selige Kuhnau umso viel mehr vermisset, je schwerer es fällt, einen würdigen Nachfolger für ihn zu finden und zu erlangen. Ob es gleich an trefflichen Musizis heutzutage, auch selbst hier in Leipzig, nicht eben mangelt.
Mit diesen berührenden Worten beendet ein Leipziger Stadtchronist irgendwann im Jahr 1722 seinen ausführlichen Nachruf auf Johann Kuhnau. Kuhnau war am 5. Juni des Jahres im Alter von 62 Jahren und nach 21 Dienstjahren im Thomaskantorat gestorben. Im Nachruf ist der große Respekt vor der gewaltigen Lebensleistung des nimmermüden Komponisten und vielseitig gebildeten Gelehrten allenthalben spürbar. Und der Chronist spricht offen aus, was in den Wochen und Monaten nach Kuhnaus Tod sicherlich viele Leipziger gedacht haben. Es wird nicht leicht werden, einen Musiker ins Thomaskantorat zu locken, der dem seligen Kuhnau das Wasser reicht. Für die Nachfolgersuche ist der Leipziger Stadtrat zuständig. Denn das Thomaskantorat, also die Position des Musiklehrers im berühmtesten Musikinternat des protestantischen Deutschlands, ist ein städtisches Amt. Der Amtsinhaber unterrichtet die 55 Internatsschüler im Gesang, organisiert mit ihnen die Musik in allen vier Leipziger Kirchen und führt mit den Besten unter ihnen allsonntäglich in Thomas- oder Nikolaikirche prächtige Kantaten auf, vorzugsweise aus seiner eigenen Feder. Zugleich verantwortet der Thomaskantor als Direktor das gesamte Leipziger Musikwesen. Er beaufsichtigt die Stadtpfeifer, überwacht die Anschaffungen von Instrumenten und die Musikaufführungen zu Hochzeiten, Begräbnissen und vielerlei Feierlichkeiten. Mit anderen Worten, die Leipziger Ratsherren unter den beiden regierenden Bürgermeistern Abraham Christoph Platz und Gottfried Lange suchen ab Juni 1722 einen breit aufgestellten Musiker, gewissermaßen einen Superkantor, der das facettenreiche Amt des Director Chori Musices Lipsiensis bestmöglich auszufüllen vermag. Deshalb wollen sie versuchen, einen der bekanntesten Musiker aus der Generation der 35- bis 50-Jährigen für das Thomaskantorat zu gewinnen. Und das ist durchaus Selbstzweck. Denn eine gute Kirchenmusik und ein prominenter Musikdirektor sind für das Außenbild der Stadt eine Zierde und für die musikliebenden Einwohner ein purer Genuss.
Ihr Völker, göttlicher Macht.
Tatsächlich beißt der gefragteste Musiker seiner Zeit schon wenige Wochen nach Kuhnaus Tod an: Georg Philipp Telemann. Telemann ist seit einem Jahr Musikdirektor in Hamburg und in Leipzig kein Unbekannter. In seinen 4 Leipziger Studentenjahren hat er vormals das örtliche Musikleben kräftig durcheinandergewirbelt. Hier hatte er den Vorsatz, ein Jurist zu werden, aufgegeben und startete als Musiker durch. Er gründete ein alsbald weit berühmtes Collegium Musicum, wurde Kapellmeister im inzwischen verwaisten Opernhaus, komponierte neben Kuhnau regelmäßig Kantaten für die Thomaskirche und bekam das Musikdirektorenamt an der Neukirche übertragen. Nun, fast 20 Jahre später, ist sein Name der Inbegriff für innovative Kirchen- und Instrumentalmusik. Sein Komponiereifer ist legendär und seine Qualitäten als einnehmender Musikorganisator würden der Stadt hervorragend zu Gesicht stehen. Die Ratsherren sind begeistert und so gibt Telemann am 9. August 1722 mit der Aufführung 2 Probekantaten sein Comeback in der Thomaskirche.
Der Herr ist König, es freue sich das Himmelreich.
Das Publikum ist begeistert. In der Stadt freut man sich auf die Rückkehr des verlorenen Ziehsohnes. Aber Telemann hat eine Bedingung, und die macht den Ratsherren zu schaffen. Die erhaltenen Protokolle zur großen Ratsversammlung vom 11. August liefern Einblicke in eine bewegte Debatte.
Hochweise Kollegen, es ist zu erinnern, dass bei dem itzuvakierenden Kantordienst an der Thomasschule unter anderen Kandidaten sich der berühmte Herr Telemann angegeben. Er hat nun am verwichenen Sonntage die Probe abgelegt und ich habe keinen Zweifel, dass er die Kirchenmusik all hier gut verwalten würde. Allerdings, so sagt er, möchte er dem Unterrichten an der Schule in Latein und dem Katechismus, wie es dem hiesigen Kantor von alters her 5 Stunden pro Woche gebühret, gänzlich entsagen. Offen gestanden, ich halte dies für nicht entscheidend. Es müsste dann eben ein Weg gefunden werden, wie wir ihn der Lektionen entheben können.
Ja. Ich weiß nicht. Das ist wichtig, dass das so
nun, gehört. Neben Herrn Telemannen haben sich zum Thomaskantorate angegeben, erstens Monsieur Johann Friedrich Fasch, Kapellmeister zu Anhalt-Zerbst, zweitens der Musikdirektor der Neukirche Allhier, Georg Balthasar Schott, drittens Johann Christian Rolle, Kantor zu Magdeburg, viertens Georg Lenke, Kantor zu Laucha und fünftens Johann Martin Steindorf, Kantor zu Zwickau. Meine Herren, welchem der Kandidaten geben Sie Ihr Votum? Hofrat Lange, bitte.
Herr Bürgermeister Platz, Telemannen ist wahrlich ein berühmter Musikus. Ich habe keinerlei Bedenken, ihm mein Votum zu geben. Und was die Sache wegen der Lektionen betrifft, so wird sich ohne Zweifel eine Lösung finden.
Herr Stiftsrat Born?
Nun, ich plädiere ebenfalls vor Herrn Telemann. Aber wegen des Unterrichtens in der Schulen, so müssen wir schon abwarten, wie das kurfürstliche Konsistorium darüber entscheidet. Denn es ist notorisch, dass es die Vokation ist, deren Schullehrer zu konfirmieren hat. Ich bin, wie Sie wissen, ein Membrum des Konsistorii und mir ist kein weiterer Fall in unserem Fürstentum bekannt, allwo der Kantor der Information enthoben wäre. Wie dem auch sei, ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir vor den berühmten Telemannen eine Exzeption erreichen können.
Herr Syndikus Job, was meinen Sie?
Telemannen soll mir recht sein. Aber bitte, verehrte Kollegen, es muss doch mit allem Eifer darauf geachtet werden, dass die Information der Schüler in Latinitate nicht darunter leidet.
Wohlan, die Wahl ist eindeutig. Berufen wir also Monsieur Telemannen in der nächsten Versammlung derer 3 Räte. Ich erfrage unterdessen bei ihm, wie er vermeinet, der Lectiones enthoben zu werden.
Ja.
Vormals, erinnere ich mich recht, pflegten die neuen Kantoris bei ihrer Introduktion in der Schulen, sich mit einer Rede in lateinischer Sprache einzuführen.
Jawohl.
Nun, nach Beschaffung itziger Zeiten mag es ohne Bedenken auch in deutscher Sprache geschehen können, nicht wahr?
Trefflich.
Wenn es sein muss, ja.
Abgesehen von einigen Bedenkenträgern ist den meisten Ratsherren also klar, wenn sie einen Musiker vom Schlager eines Telemann für das Thomaskantorat gewinnen wollen, müssen sie Zugeständnisse machen. Und der Kompromiss ist schnell gefunden. Nicht das Profil des altehrwürdigen Amtes wird angetastet, wohl aber Telemann die Ausnahmegenehmigung erteilt, den Lateinunterricht in der Tertia und Quarta gegen Bezahlung einem Schulkollegen zu übertragen. Telemann ist zufrieden und lässt sich als neuer Thomaskantor berufen. Leipzig ist glücklich und der noch amtierende Hamburger Musikdirektor eilt zurück an die Alster, um den Senat von seinen Wechselplänen zu informieren. Aber Telemann ist auch ein Spieler. Denn was er in seinem langen, offiziellen Abschiedsschreiben am 15. Oktober 1722 zu Papier bringt, ist nicht nur ein überdeutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, sondern Gehaltspoker vom Feinsten.
Hochedle, hochehrwürdige, wohlehrenfeste, allerseits hoch zu ehrende Herren, große Patroni und Beförderer. Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, was Maßen ich mich entschlossen, von hier in die Dienste der Stadt Leipzig zu gehen. Damit mir aber hieraus nicht die Beschuldigung zuwachsen möge, als ob ich aus Geringschätzung gegen Hamburg, aus Eigensinn oder aus Liebe zur Veränderung diesen Ort mit jenem zu verwechseln gedächte, so geruhen dieselben mir hochgeneigt zu vergönnen, dass ich einige derer Ursachen, so mich hierzu bewogen, geziemend vortragen dürfte. Die erste ist, dass ich von dem, was ich allhier jährlich an sicheren Einkünften genieße, unmöglich subsistieren kann. Ich empfange allhier 800 Mark Salarium von löblicher Kämmerei, 160 Mark von den 5 Hauptkirchen, 349 Mark von Tage- und Nachtleichen von Michaelis 1721.
Bis Tage macht das Geld nur die Freunde in der Welt. Heutzutage macht das Geld nur die Freunde in der Welt.
Als ich hierauf fünftens die Beschaffenheit des Leipziger Dienstes untersuchet und gefunden, dass solcher niemals unter 1.000 Reichstalern, mehrenteils sogar 1.200 Reichstaler und drüber jährlich eintrüge und dass man dort bis ins späte Alter, ohne große Arbeit und bei guter Ruhe, solche Emolumenta zu genießen hätte, so nahm ich in Gottes Namen dasige Vokation an.
Heutzutage macht das Geld nur die Freude in der Welt.
Demnach wollen meine wohlweisen Herren hochgeneigt erwägen, ob ich nicht Ursache habe, dies mir bevorstehende Glück zu ergreifen, wobei ich doch die Versicherung gebe, dass solches nicht ohne herzliche Gemütsbewegung geschieht, dass ich mich einem Orte entziehen soll, den ich billig hoch zu schätzen habe. Denn ich bin in aller Submission meiner allerseits hoch zu ehrender Herren und großen Patronen untertänig gehorsamster Knecht. Georg Philipp Telemann.
Telemann pokert nicht zu hoch. Die Hamburger Senatoren wissen, was sie an ihm haben. Umgehend beschließen sie eine Besoldungserhöhung für den Kantor und die fällt so ansehnlich aus, dass Telemann den Rücktritt vom Rücktritt vollzieht und Leipzig Anfang November den Laufpass gibt.
Meine Herren, wegen Ersetzung des Kantordienstes bei der Thomasschule hatten wir auf Monsieur Telemann unser Absehen gerichtet. Der aber entschuldigt sich nunmehr, weil er nicht dimittiert werden wolle.
Was?
Ja. Uns stellt sich die Frage, wie wir weiter verfahren. Inzwischen haben sich ein Kandidates angemeldet, Herr Fasch von Zerbst, Herr Rolle von Magdeburg und Herr Dufen von Braunschweig. Herr Kollege Platz, wie denkt er darüber?
Wohlweise Kollegen, wir haben keine Ursache, uns zu betrüben, weil Herr Telemann nun doch nicht anherkommt. Ganz im Gegenteil. Vor allem müssen wir bei der Besetzung des Kantordienstes noch dahin sehen, dass das Subjektum nicht allein die Musik verstehe, sondern die Scholaren in Latein wohl informieren kann.
Sehr richtig. Ja.
Deshalb glaube ich, wir sollten Monsieur Faschen, jüngst bestallter Kapellmeister zu Anhalt-Zerbst, zur Probe in Musicis und Latinitate an Hero bestellen. Er ist unter den seligen Kantor ein Alumnus an der Thomasschule gewesen. Ja. Auch Herr Rolle in Magdeburg und Herr Tufen in Braunschweig sind brave Kantoris. Ja,
trefflich gesprochen, Herr Bürgermeister. Ja. Alle drei zur Proba im Musizieren und Informieren. Und dafür jedem 20 Taler Reisekosten.
Erlauben Sie, meine Herren, dass ich noch mal an die vorliegende Bewerbung des Herrn Kaufmann, Kapellmeisters von Merseburg, erinnere. Er ist ein vortrefflicher Musikus. Will jedoch nicht in der Schule informieren.
Ja,
nun denn, dann lasse ich mir auch gefallen, Fasch, Tufen und Rolle zur Probe an Hero zu holen und einem jeden 20 Taler Spesen.
Keiner der Kandidaten überzeugt die Ratsherren. Ganz im Gegenteil. Hofrat Lange, seit August regierender und damit einflussreichster Bürgermeister der Stadt, will sich mit der Bewerberliste nicht abfinden. Der Schöngeist, der in jungen Jahren Gedichte und Romane verfasst hatte, geht nun selbst auf Kandidatensuche. Und dabei scheint es für ihn keine Rolle zu spielen, ob der neue Kantor auch ein guter Schulmann ist. Am 15. Januar 1723 präsentiert er den Ratsältesten einen neuen großen Namen in der Bewerberrunde.
Verehrte Kollegen, es hat sich wegen des vakierenden Kantordienstes nun auch der Kapellmeister von Darmstadt, Herr Graupner, bei mir gemeldet. Er wird auf den nächsten Sonntag all hier die Probe ablegen. Mir liegen unterschiedliche vertrauliche Briefe vor. Sie breiten allenthalben gutes Lob für Graupner aus. Es bleibt freilich abzuwarten, ob er bei seinem Hofe dimittiert werden könne.
Oh ja.
Er selbst referierte mir, dass er zu Darmstadt nicht fest verbunden sei. Und er konnte mir glaubhaft bezeigen, was ihn zur Mutation an Hero beweget. Sie wissen, auch er hat einstens unter Kuhnau die Thomasschule absolviert. Nun denn, wir schauen, wie seine Proba gelinget. Jedoch sollte sie wohl geraten, wovon ich fest ausgehe, so ist zu fragen, ob wir dann, meine Herren, Graupnern punktum zum Kantor fozieren oder deshalb zunächst an den Landgrafen zu Hessen nach Darmstadt schreiben. Wie sehen das meine hochweisen Kollegen?
Nun, ich kenne Herrn Graupner nicht persönlich. Jedoch macht er eine gute Gestalt und scheint mir ein feiner Mann zu sein. Ich glaube auch, dass er ein geschickter Musikus ist. Aber vergessen wir nicht, er muss auch die Informationen der Schule gut verrichten.
Sehr richtig.
Und Herr Kollege Lange, ich lasse es mir sehr gefallen, wenn wir in dieser Causa zunächst an seine hochfürstliche Durchlaucht, den Landgrafen von Hessen, schreiben.
Das ist richtig.
Hofrat Steger, bitte.
Nun, ich bin kein Musikus. Aber ich unterstütze das Votum meiner Kollegen Bürgermeister dies zumal, weil der kurfürstlich-sächsische Kapellmeister Monsieur Heinichen dem Graupnern auch ein recht feines Judizium ausstellet. Jedenfalls sollten wir zuerst zur ordentlichen Wahl schreiten, wenn der Landgraf dem Graupner sein Platzett gegeben hat.
Auch ich kenne Graupner nicht von Person. Aber es wird in der Tat viel Gutes von ihm gesprochen. Ob er zu Darmstadt ohne weiteres die Dimission erhält, ist jedoch zweifelhaft. Und dero halber sollten wir unbedingt seiner fürstlichen Durchlaucht dem Landgrafen schreiben. Gleiches gilt freilich auch vor Monsieur Rolle zu Magdeburg. Jedoch, und daran möchte ich hier nochmals in aller Klarheit erinnern, wir müssen bei der Wahl des neuen Kantoris dahin sehen, dass er auch die Informationen der Schüler mit Fleiß betreiben will und kann.
Herr Baumeister Wagner, Sie wollten noch etwas bemerken?
Nun, ich reflektiere aus den allbereits erwähnten Gründen auch auf Herrn Kapellmeister Graupnern. Jedoch, falls dies noch was zur Sache tut, ich habe vernommen, dass Herr Rolle zu Magdeburg in Musizes Herrn Telemann sogar noch übertreffen soll. Ach so, und Ich möchte außerdem zu bedenken geben, ob wir neben ihm nicht auch den köthenischen Kapellmeister Bachen zur Probe all hier admittieren sollten.
Also ich halte es für höchst zweifelhaft, nun noch mehr Kandidaten zur Probe zuzulassen.
Nein.
Tatsächlich legt Christoph Graupner am 17. Januar im Gottesdienst der Thomaskirche die Kantoratsprobe ab. Seine beiden Kantaten »Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir« und »Lobet den Herrn aller Heiden« entzücken das Publikum. Auch die Ratsherren sind überzeugt und möchten Graupner umgehend verpflichten. Wie vereinbart, schreiben sie einen Brief, den Graupner bei seiner Rückkehr dem Landgrafen übergeben soll. Anfang Februar erhält Bürgermeister Lange dann von Graupner ein erstes Stimmungsbild aus Darmstadt.
Hochedelgeborener Herr, hoher Patron, es wird zwar meine Veränderung von meiner gnädigsten Herrschaft gar ungern gesehen, ich habe aber dennoch Hoffnung, mit aller Ehre und Güte hier wegzukommen, denn ich habe all hier noch nichts Ungnädiges verspüret. Ich zweifle also keinesweges gesuchte Dimission zu erlangen, und es würde mir auch sehr lieb sein, wenn künftige Ostern ich zurück in Leipzig sein könnte, um die Sache vollends zu einem guten Ende zu bringen.
Sieben Monate nach Kuhnaus Tod, also wieder kein greifbares Ergebnis. Oder anders ausgedrückt, Graupner entwickelt sich zur Hängepartie. Und deshalb beschließen die Ratsherren nun doch, auch den Köthener Kapellmeister Johann Sebastian Bach zur Kantoratsprobe vorzuladen. Bach reist umgehend nach Leipzig und führt am 7. Februar, dem Sonntag Estomihi, zwei Probestücke mit den Thomanern auf. Beide Kantaten, Jesus nahm zu sich die Zwölfe, Bachwerkeverzeichnis 22, und Du wahrer Gott und Davids Sohn, Bachwerkeverzeichnis 23, gehen wahrhaft unter die Haut. Bach brilliert in den Stücken nicht etwa mit besonderer Länge, starken Affekten oder üppigen Besetzungen. Die Kantaten sind vielmehr vergleichsweise kurz. Es dominieren empfindsame, andächtige Klänge, und Bach demonstriert mit jeder Note seine unerreichten Künste im polyphonen Satz und seine einzigartige Fähigkeit, verschiedene Melodien spielerisch miteinander zu verknüpfen. Mit beiden Probekantaten sendet Bach also ein Signal aus, das speziell die Kritiker theatralischer Kirchenmusik gern vernommen haben dürften, nämlich, Schaut her, ich bin zwar ein höfischer Kapellmeister, aber ich weiß sehr wohl, dass Kirchenmusik zuvörderst zur Ehre Gottes komponiert wird und deshalb nicht opernhaft herauskommen darf, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht und Einkehr ermuntert.
Am verwischenden Sonntage vormittags machte der hochfürstliche Kapellmeister zu Köthen, Monsieur Bach, all hier in der Kirche zu St. Thome wegen der bisher noch immer vakant stehenden Kantorstelle seine Probe und ist desselben damalige Musik von allen, welche dergleichen estimieren, sehr gelobet worden.
Verschiedene Zeitungsmeldungen machen deutlich, dass Bachs Probemusik in Leipzig einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Aber die Ratsherren halten ihn hin. Auch Bach selbst geht mit sich ins Gericht. Wochenlang fragt er sich, ob er wirklich den Kapellmeisterdienst an den Nagel hängen will, nur um Kantor in einer Knabenschule zu werden. Entschieden ist also noch nichts, nur dass die Ratsherren insgeheim Graupner noch immer als die erste Wahl betrachten und inständig auf seine Freigabe hoffen. Dabei spielt ihnen der Verlauf des Kirchenjahres in die Karten. Denn nach jenem Sonntag Estomihi bricht die Passionszeit an. In Leipzig herrscht nun für 6 Wochen das sogenannte Tempus Clausum, eine Bußzeit und schmucklose Zeit im Vorfeld des Osterfestes, in der das Fehlen eines Musikdirektors nicht besonders auffällt, weil auch die Kirchenmusik schweigt. Allerdings vergehen fast 2 Monate, bis Graupner sich von Darmstadt wieder meldet. Er hat keine guten Neuigkeiten. In einem Brief an Bürgermeister Lange übermittelt er seine endgültige Absage, denn der Landgraf will ihn nicht ziehen lassen. Graupner ist enttäuscht, aber er macht dem Bürgermeister auch deutlich, wen unter den verbliebenen Kandidaten er für die beste Alternative hält.
Der Herr Bach ist ein großer Musikus, ebenso stark auf der Orgel wie erfahren in Kirchensachen und Kapellstücken. Habe deshalb keinen Zweifel, dass er honeste und gebührlich die zugeeignete Funktion versehen würde.
In der Ratsstube herrscht dennoch Ratlosigkeit. Einige Ratsherren geben in der Sitzung am 9. April überdeutlich zu verstehen, dass die schier endlose Kandidatensuche nun wirklich zu einem Ende kommen muss. Der regierende Bürgermeister Lange hingegen sucht weiterhin nach einem Kapellmeister. Kantor.
Ich bin mit meinem Latein wirklich. Ich
weiß, Kollegen, was das noch immer vakierende Kantorat betrifft, so muss ich Ihnen mitteilen, dass Graupner, auf den wir Reflexion genommen, vom Landgrafen zu Hessen-Tarnstadt keine Dimission erhalten hat.
Och nein.
Neben ihm sind noch im Vorschlag der Kapellmeister zu Köthen.
Ach.
Kapellmeister Kaufmann von Merseburg und der hiesige Organist der Neukirche Schott. Alle 3 haben mich wissen lassen, dass sie nicht in der Schule informieren können. Aber da wir bereits bei Telemannen auf eine Teilung von Kantoren und Schulamt reflektiert haben, sollte dies nun auch kein Hindernis mehr sein.
Mit Verlaub, Herr Hofrat Lange, Ihren letzteren Vorschlag finde ich aus erheblichen Ursachen sehr bedenklich. Bitte akzeptieren Sie doch endlich. Da wir nun die besten Musici nicht bekommen können, müssen wir eben Mittlere nehmen. Ich habe jüngst über den Kantor zu Pirna recht viel Gutes gehört, der allda selbstverständlich auch in der Schule informiert.
Na, das wäre doch wenigstens was. Ja. Ich finde, dann lasst uns das versuchen.
Wie der Vorschlag von Bürgermeister Platz vom Ratskollegium aufgenommen und mit welchen Argumenten er schließlich abgelehnt wird, wissen wir nicht. Denn der protokollierende Stadtschreiber wird just nach dem veritablen Wutausbruch des Bürgermeisters in die benachbarte Steuerstube gerufen. Deshalb hat niemand für die Nachwelt festgehalten, wie und unter welchen Bedingungen es dem regierenden Bürgermeister Lange in der Sitzung doch noch gelang, die Ratsältesten auf Johann Sebastian Bach einzuschwören und diesem das Privileg zu erteilen, den Lateinunterricht einem Kollegen abtreten zu dürfen. Fest steht nur, dass Bach schon am 19. April im Rathaus seinen Anstellungsvertrag unterzeichnet und 3 Tage später in der großen Ratsversammlung, ganze 10 Monate nach dem Tod Johann Kuhnaus, einstimmig zum neuen Thomaskantor und Musikdirektor der Stadt Leipzig gewählt wird. Nach erfolgter Wahl zeigt sich vor allem eine Person erleichtert: Bürgermeister Lange. Er hatte die ganze Zeit über verfochten, einen bekannten Komponisten in das Amt zu locken, dessen Kirchenmusik der weitberühmten Handelsstadt gut zu Gesicht stehen würde. Dafür hatte er monatelang vor und hinter den Kulissen gekämpft und zuletzt wohl auch bei Bach selbst die notwendige Überzeugungsarbeit geleistet. Mit versöhnlichen Worten tritt er nach erfolgter Wahl vor die Ratsversammlung.
Ja. Hochweises Ratskollegium, ich danke Ihnen sehr für diese eindeutige Entscheidung. Es ist eine göttliche Wahl. Und nach all den Mühen, die wir zunächst mit Telemann und Graupner hatten, können wir mit Herrn Kapellmeister Bachen letztlich doch recht zufrieden sein. Er ist fraglos eine wohlqualifizierte Person. Und lassen Sie es mich noch mal sagen, es war wirklich nötig, bei der Wahl des neuen Kantores und Direktor Musicis auf einen berühmten Mann bedacht zu sein. Die Kirchenmusik an diesem Locus Splendidus ist eine Zierde der Stadt und wird zu Ehren Gottes angestellt. Und mit Bachen haben wir eine Person, die nicht zuletzt auch die vielen Herren Musici unter den Studiosi animieren wird, bei Musizieren in den Kirchen mitzuhelfen. Etwas, was, wie meine verehrten Kollegen wissen, dem seligen Kuhnau in gewisser Ursachen halber nie recht gelungen ist. Wohlan. Schauen wir, wie es sich mit Bachen angeht. Schon Ende Mai soll er allhier introduziert werden. Ich bitte Sie, geben wir ihm alle unser Vertrauen.
Ja.
Es musste sich aber fügen, dass ich 1723 zum Kantor an der Thomasschule allhier berufen wurde. Ob es mir nun zwar anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, wurde mir diese Station doch als dermaßen favorable beschrieben, dass ich es endlich in des höchsten Namen wagete und mich nach Leipzig begab.
Heute können wir nur ungläubig staunen, wie schwer sich die Leipziger Ratsherren taten, Johann Sebastian Bach, das altehrwürdige Thomaskantorat, zu übertragen. Er war tatsächlich nur die 3. Wahl und kam erst zum Zuge, nachdem Telemann die Stelle ausgeschlagen und Graupner von seinem Dienstherrn keine Freigabe erhalten hatte. Aber auch für Bach war es alles andere als eine leichte Entscheidung. Gewiss, die Stimmung am Köthener Hof hatte sich verdüstert und Fürst Leopold stand vor der Pleite. Jedoch ist es keineswegs so gewesen, dass allein die Aussicht, nun Sonntag für Sonntag Kantaten, Soli Deo Gloria komponieren zu können, Bach überzeugt hätte, das Thomaskantorat anzutreten. Ganz im Gegenteil. Er selbst bekennt später, dass es vielmehr eine Mischung aus handfesten finanziellen Gründen und einer großen Portion Gottvertrauen war, die ihn zu diesem Schritt bewog. Für die Musikgeschichte war die Entscheidung zweifellos eine gute. Für den Köthener Kapellmeister Bach hingegen war es eine, deren tatsächliche Tragweite sich ihm erst nach und nach erschließen sollte. Musik.